Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz.
Das ist die erste Folge im Olympiajahr, wollen wir jetzt einfach mal optimistisch sagen.
Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns vorgenommen, wir machen mit den prominenten Gästen hier bei uns im Sportschau Olympia Podcast einfach genauso weiter.
Ja, und was hatten wir da im vergangenen Jahr für große Gäste? Also nicht nur große, sondern auch wirklich unfassbar erfolgreiche. Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul zum Beispiel.
Ja, wir hatten gesprochen mit Schwimmweltmeister Florian Wellbrock, Laura Ludwig, Gesa Krause, wer fällt dir noch ein?
Wir saßen hier, weißt du noch, in diesem Studio mit Michael
Stimmt.
Stich, mit Maske.
Als das noch ging, ne? Als wir uns noch besuchen konnten im Studio. Wen hatten wir noch? Also wir hatten Emma Hinze, dreifache Bahnrad-Weltmeisterin.
Ja.
Mit Christina Schwanitz haben wir gesprochen, also eigentlich mit der Creme de la Creme des deutschen Sports.
Wir hatten auch mit Henry Maske, fällt mir noch ein.
Stimmt, das war eine schöne Folge auch.
Gunter Niemann-Stirnemann.
Ja. Ja, und wir hatten in der letzten Folge die Sportlerin des Jahres, Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo.
Und das ist ein gutes Stichwort. Achtung, der gespielte Gag. Weißt du, was in diesem Umschlag ist hier, Moritz?
Nee. In diesem Umschlag ist der Sportler des Jahres. Und das ist Eishockey-Profi, Center bei den Edmonton Oilers, Leon Dreiseitel.
Wir haben nämlich nach der Sportlerin des Jahres auch den Sportler des Jahres. Hier bei uns im Sportschau Olympia Podcast Eishockey-Superstar Leon Dreiseitel ist unser Gast.
Außerdem noch Dominik Klein, unser Handball-Experte für die ARD. Mit ihm sprechen wir natürlich über die WM in Ägypten. Und wir nehmen euch quasi mit um die ganze Welt, reisen über mehrere Kontinente, auch nach Asien, in die Gastgeberstadt. Wir nehmen euch mit zu unserer ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann in Tokio.
Und jetzt geht es nach Kanada, und zwar ganz genau nach Edmonton. Da mittendrin in den Ölfeldern hat der deutsche Eishockey-Profi bei den Edmonton Oilers Geschichte geschrieben. Noch nie hat ein deutscher Eishockey-Profi die Trophäe des herausragendsten Spielers bekommen, des MVPs, also des wertvollsten Spielers, und die des Topscorers. Leon Dreiseitel hat sie sogar alle in einer Saison geholt, und auch deshalb ist er der Sportler des Jahres. Herzlich willkommen im Sportschau Olympia Podcast.
Hi, danke schön. Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für den Sportschau Olympia Podcast. Wo erwischen wir dich jetzt gerade? Du bist irgendwie gerade vom Eis gekommen, oder?
Ja, genau. Ich war gerade in der Halle. Ich bin jetzt zu Hause und fliege auf der Couch.
Weil man ja sagen muss, die Saison steht vor der Tür. Geht jetzt sofort wieder los bei euch, ne?
Genau, ja. Wir bereiten uns gerade jetzt auf die neue Saison vor und ja, wir freuen uns natürlich alle riesig, dass wir endlich wieder Hockey spielen dürfen und dass es langsam aber sicher wieder losgeht.
Guck mal, er sagt Hockey. Bei uns sagt man Eishockey, aber bei euch heißt es einfach nur Hockey.
Ja, Eishockey.
Was sagt man denn zum normalen, also in Anführungsstrichen normalen Hockey in Kanada und in den USA? Ist gar nicht so verbreitet,
Frage.
Ne?
Ich glaube, den Sport gibt es hier vielleicht gar nicht.
Ja.
Die Älteren unter uns erinnern sich noch daran, früher im Winter, da war der ein oder andere Dorfteich ja auch noch zugefroren. Kennst du das eigentlich auch noch aus Deutschland?
Ja, in Köln, wo ich jetzt aufgewachsen bin, nicht so. Aber ich habe früher öfter Turniere gespielt in südlicheren Städten, wo es ein bisschen kälter war. Und da hat man dann vor oder nach dem Spiel am See daneben noch so ein bisschen nebenher gezockt.
Da hat dann meistens die Freiwillige Feuerwehr dann auch noch mit dem Schlauch alles unter Wasser gesetzt, ne?
Ja, genau, ja.
Ja, ich glaube, der Rhein war auch schon lange nicht mehr zugefroren. Fabian hat es eben gesagt, noch nie hat ein deutscher Spieler in der NHL derartige Auszeichnungen bekommen wie du. Du hast wirklich komplett abgesahnt, bist dann auch noch Sportler des Jahres geworden in Deutschland. Hast du über die Feiertage Gelegenheit gehabt, so mal zu realisieren, was du da so alles erreicht hast im vergangenen Jahr?
Ja, ich bin ganz ehrlich, also ich bin nicht so der Typ, der über mich selbst jetzt so unfassbar viel nachdenkt. Also für mich geht es jetzt wirklich in die neue Saison und das ist mein absoluter Fokus. Und ich probiere einfach wieder eine gute Saison zu haben. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der über mich selbst denkt, wie toll er ist.
Da sprichst du im Prinzip ja auch schon die neue Season an, die neue Saison, die vor der Tür steht. Wir wissen, dass der Gewinn des Stanley Cups ganz, ganz wichtig für dich ist. Ein riesengroßes Ziel, vielleicht auch sozusagen der Endgegner. Du hast auch mal gesagt, dass du diese persönlichen Auszeichnungen, von denen wir gerade eben gesprochen haben, sogar dafür eintauschen würdest. Woher kommt diese Gier auf die Meisterschaft? Woher kommt das?
Ja, ich glaube, dass das der Grund ist, warum ja, wir Sportler oder Athleten generell halt einfach diese Sportarten betreiben. Ich glaube, dass wenn man in einem Mannschaftssport ist, dass das Wichtigste halt einfach die Mannschaft ist. Und ich meine, natürlich freue ich mich und mich ehrt das sehr, die ganzen Trophäen und dass ich ein erfolgreiches Jahr hatte, keine Frage. Aber im Endeffekt wird man, glaube ich, immer daran gemessen, wie viele Meisterschaften man gewinnt. Und das ist bei mir auch nicht anders. Und bei mir steht das ganz, ganz klar an Stelle Nummer 1 ganz oben. Und ich hoffe natürlich, dass ich über die nächsten Jahre vielleicht den einen oder anderen noch dazugewinnen kann.
Also das heißt, Auszeichnungen sind dir nicht ganz unwichtig, nur persönliche findest du nicht ganz so wichtig, ja?
Ja, sagen wir mal so, natürlich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr stolz darauf und ich freue mich da sehr, sehr drüber, über die ganzen Auszeichnungen, keine Frage. Aber ich spiele halt einfach in einem Teamsport, in einem Mannschaftssport und da gehört halt der Erfolg der Mannschaft einfach nach ganz oben und das wird sich auch niemals ändern.
Mhm. Du kommst so bodenständig rüber, so bescheiden. Ich habe mal auch gelesen, dass du das mal gesagt hast, dass du nicht das Ganze für den Ruhm machst, was du eben schon angedeutet hast, auch nicht fürs Geld, für die Fans oder für eine Rennautosammlung. Wofür machst du das Ganze?
Ja, erstmal an dem Spaß da dran. Erstmal macht mir das halt einfach unheimlich viel Spaß. Das ist einfach, ja, meine Liebe, Eishockey zu spielen und dieses Ehrgeizige gegen die besten Spieler der Welt halt tagtäglich anzugehen und probieren, jeden Tag besser zu werden. Und ich war halt ja noch nie der Typ, der sich jetzt über Autos groß Sorgen gemacht hat oder teure Klamotten oder solche Sachen. Ich glaube, da haben meine Eltern sehr, sehr großen Wert drauf gelegt, dass ich halt niemals vergessen werde, wo ich herkomme. Und mittlerweile ist mir das auch ganz, ganz wichtig, weil ich es halt einfach auch selbst verstehe jetzt. Und ich bin halt einfach so, manche Menschen sagen vielleicht, dass ich vielleicht teilweise ein bisschen langweilig rüberkomme, aber so bin ich halt einfach und ich glaube, das wird sich auch auf keinen Fall ändern.
Das finde ich auch total interessant und ich meine, wenn man dem Spaß nachgeht, dann hat man, glaube ich, in jedem Fall auch ein tolles Leben, aber trotzdem bist du ja irgendwie auch in gewisser Hinsicht der Beste geworden. Was gibt dir da den Antrieb, dich immer noch mal weiter zu entwickeln? Also woher kommt da dieser Ehrgeiz, dann noch besser zu sein? Weil ich meine, Spaß macht es doch auch ohne der Allerbeste zu sein, oder?
Ja, natürlich macht es Spaß, keine Frage, aber ich meine, wir alle machen ja oder betreiben Sport, um besser zu werden und wir verbringen sehr, sehr viel Zeit dabei und ich glaube, dass jeder Sportler so einen gewissen Ehrgeiz hat, manche vielleicht ein bisschen mehr, manche vielleicht ein bisschen weniger. Ich hatte halt immer einen sehr, sehr großen Ehrgeiz und wollte immer nach ganz oben kommen und natürlich ist das schön und freue ich mich sehr, sehr darüber, dass das jetzt geklappt hat, aber mein Ziel ist natürlich, das über mehrere Jahre jetzt weiterzuführen.
Bist du jemand, der sich dann auch belohnen kann? Also mal ein paar Gummibärchen essen, Schokolade oder ein Bierchen trinken?
Ja, natürlich. Also
natürlich.
Wenn man bei mir in den Kühlschrank oder in die Schublade guckt, teilweise, ich glaube, da würde man eher weniger denken, dass ich ein Sportler bin. Aber
Was steht denn da so? Nimm uns mal mit in deinen Naschschrank.
Viel Schokolade, Süßigkeiten, Chips, also wirklich alles. Also essensmäßig, da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von allem. Außer Pilze. Also damit kann man mich wirklich jagen. Mhm. Das geht gar nicht. Aber sonst esse ich wirklich alles.
Wie funktioniert denn der Kölsch-Nachschub nach Edmonton?
Der Kölsch-Nachschub?
Ja.
Der funktioniert eher weniger hier in Kanada. Leider.
Mist. Und wenn du Musik auflegst zu Hause oder auf einer Meisterparty oder im Auto, was läuft da so bei dir?
Auch alles. Also wirklich, ich bin da relativ offen für alles. Kölsche Musik teilweise auch.
De Höhner oder Bab.
Da wär's eher, ja, Höhner ab und zu, die alten Lieder, ab und zu auch mal ein paar neuere Lieder.
Bernd Stelter.
Aber sonst ist alles. Also, von A bis Z, alles.
Alles, ja, dann wissen wir wahrscheinlich, wie vielleicht ja auch in einer Sekunde oder vielleicht auch nicht deine Geburtstagsparty Ende Oktober ausgesehen haben könnte. Da bist du 25 Jahre erst geworden, muss man glaube ich sagen, bei dieser sportlichen Vita. Was steht denn als nächstes auf deiner sportlichen To-Do-Liste? Ich meine, bislang sind ja schon ziemlich viele Haken dran, ne? Also an dieser, was du alles schon erledigt hast. Was kommt da jetzt?
Ja, also für mich ganz klar natürlich der Stanley Cup. Das ist für mich, einfach das Wichtigste in meiner Karriere und darauf arbeite ich tagtäglich hinzu jetzt und ich hoffe natürlich, dass wir das als Mannschaft früher oder später schaffen können.
Du weißt, dass wir hier im Sportschau Olympia Podcast sind, natürlich auch gerne über Olympia sprechen, ist jetzt auch nur noch ein Jahr hin und Deutschland hat einen ziemlich großen Eishockey-Hype gehabt vor 3 Jahren bei den Spielen in Pyeongchang mit der Silbermedaille. Welchen Stellenwert hat Olympia für dich?
Ja, riesig. Olympia ist für mich, steht auch ganz, ganz oben, gar keine Frage. Mein Vater hatte das Glück, bei drei Olympiaden selbst dabei zu sein und mit ihm ein bisschen darüber zu sprechen. Das hört sich natürlich an wie ein absolutes Highlight und ich hoffe natürlich, dass wir NHL-Spieler bei der nächsten Olympiade da endlich dabei sein können und es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und sehr, sehr glücklich machen.
Das war ja in Pyeongchang das Problem, dass die meisten NHL-Profis gefehlt haben, aber das soll nächstes Jahr, wenn die Spiele in Peking stattfinden, anders sein.
Ja, genau. So wie es zurzeit aussieht, glaube ich, läuft da alles ganz, ganz gut und ich glaube, dass die NHL-Spieler dabei sein können und ja, das würde mich natürlich, wie gesagt, sehr, sehr glücklich machen und alle anderen Eishockeyspieler, glaube ich, natürlich auch. Vor allem die Jungs, die es halt noch nicht erlebt haben. Von dem, was man so hört, ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, und Stichwort Olympia. Du weißt, was jetzt kommt, obwohl es nicht abgesprochen ist. Aber du kennst natürlich die Geschichte in- und auswendig. Du warst noch gar nicht geboren. 1992 bei den Olympischen Winterspielen in Albertville. Es kommt im Viertelfinale zwischen Kanada und Deutschland zum Penaltyschießen. Es steht 3-2 für Kanada. Und den entscheidenden Penalty schießt ein gewisser Peter Dreiseitel. Das ist dein Vater.
Da kriegt er ab und zu immer noch mal einen dummen Spruch.
Du kannst ihm Hinweise auf diesen Podcast. Wir müssen den Finger noch mal kurz in die Wunde legen. Es klang damals so.
Und nun muss Peter Dreiseitel wieder hin. Der hat beim ersten Mal auch nicht getroffen. Peter, hau ihn rein. Es ist aus! Der Puck liegt auf der Linie! Und geht nicht weiter. Berg hat ihn verloren. Aber das ist die Entscheidung, indem der Puck auf der Linie liegen bleibt und nicht ins Tor geht. Mein Gott, was für eine dramatische Entscheidung. Peter Dreiseitel hat das Elend der Welt auf dem Schläger. Und ein deutscher Spieler kommt auf ihn zu. Jetzt der Nächste. Sie fahren auf ihn zu. Er hat alles richtig gemacht. Wenn er ein bisschen fester vielleicht geschossen hätte, dann hätten sie gewonnen oder zumindest eine erneute Wiederholung erzielt.
Ein Stück deutscher Sportgeschichte, geschildert vom großartigen Eddie Körper. Du hast eben schon angedeutet, dein Vater muss das immer wieder mal anhören von dir. Wie finden solche Gespräche dann statt?
Sehr kurz und sehr lustig. Natürlich ist das eine Mega-Story und ich glaube, mein Vater hätte das Ende lieber ein bisschen auf seiner Seite gehabt, aber mittlerweile kann er natürlich da auch sehr, sehr gut drüber lachen und ja, ich glaube, da hat mein Vater keine Probleme mit, wenn ich den mal ab und zu mal einen dummen Spruch darüber werfe.
Sagt er dann auch sowas wie, Mensch, wir Dreiseitels haben noch eine kleine Rechnung offen mit Olympia?
Bis jetzt noch nicht, aber er hat wahrscheinlich schon gedacht, also in seinem in seinem Gehirn wird er mit Sicherheit darüber schon ein paar Mal nachgedacht haben.
Ja, wir wollen natürlich nochmal alle mit ins Boot holen, quasi jetzt von hinten aufgezäumt. Du kommst aus einer Eishockey-Familie, dein Vater ist einer der bekanntesten deutschen Eishockeyspieler seiner Zeit gewesen, auch Topscorer, auch deutscher Meister gewesen. Aber was die Erfolge angeht, bei allem Respekt, hast du ihn natürlich jetzt schon übertrumpft. Wirst du da auch manchmal noch drauf angesprochen? Du bist doch der Sohn vom Peter, oder ist es inzwischen eher so, dass dein Vater angesprochen wird und sagt, haben Sie eigentlich was mit diesem NHL-Superstar zu tun?
Gute Frage. Nein, ich glaube, dass wir mittlerweile einfach so ein bisschen als Paket angesehen werden. Und ja, ich meine, ich glaube, wenn man den Namen Dreisaitl hört, ich glaube, dass die Menschen dann einigermaßen eine Richtung wissen und dass mein Vater natürlich auch sehr, sehr erfolgreich gespielt hat und ja, wirklich eine tolle Karriere hatte selbst. Und ja, also ich meine, mir fällt das schwer, da jetzt, sag ich mal, irgendwas über meinen Vater zu sagen. Ich meine, ich glaube,
das ehrt dich ja auch.
Sehr, sehr großen Respekt voreinander, dass wir beide erreicht haben und ja. Lassen wir es mal dabei.
Sehr, sehr gerne. Trotzdem wollen wir noch auf deine Heimat zu sprechen kommen. Wir haben gerade eben schon das Kölsch angedeutet. Du bist in Deutschland ja so ein bisschen gefühlt der Unknown Stuntman, könnte man auch sagen. Also in deiner Heimatstadt in Köln kannst du da gemütlich über die Ringe schlendern, ohne von einer Selfie-Traube begleitet zu werden oder von Leuten, die ein Selfie mit dir haben wollen. Ist das in Kanada eigentlich auch so? Ich meine, in Kanada ist Eishockey schon mit einem krassen Stellenwert versehen.
Ja, das ist natürlich ganz anders hier. Also ich meine, hier ist Eishockey halt einfach Religion und vor allem in dieser Stadt hier ist das halt einfach, die Kinder wachsen auf und es ist halt einfach Eishockey. Und in Deutschland ist das halt einfach der Fußball, der alles regiert, sage ich mal. Und deswegen ist es solche Sachen sind natürlich schon, fühlen sich ein bisschen anders hier, keine Frage, aber es ist irgendwie auf irgendeiner Seite auch schön, sag ich mal, ein bisschen beide Welten zu haben.
Ja, dass du mal nach Deutschland kommst und dich zurückziehen kannst und eben auch in Ruhe gelassen wirst. Ne? Du hast den Stellenwert des Fußballs angesprochen. Du warst ja in Deutschland während des Lockdowns hier und hast auch in Deutschland und Köln viel Werbung gemacht für den deutschen Eishockey. Warum war dir das ein Bedürfnis?
Ja, weil ich glaube, dass das Eishockey vielleicht teilweise in Deutschland nicht das Ansehen bekommt, was es verdient, dadurch, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. Und natürlich war ein sehr, sehr großer Hype in Deutschland darüber, was die Nationalmannschaft erreicht hat bei der letzten Olympiade. Aber das verpuffert immer so ein bisschen zu schnell, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass das Eishockey halt einfach wirklich jede Hilfe, die wir öffentlich bekommen können, sehr, sehr gut nutzen können. Und das liegt mir halt einfach am Herzen, dadurch, dass meiner Meinung nach Eishockey halt einfach so ein toller Sport ist und. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, sag ich mal, ein wenig Werbung dafür zu machen.
Und du hast dich auch mal entschieden, einen Hund zu kaufen, Bowie. Und gesprochen, das war eine der besten Entscheidungen, die du getroffen hast. Warum?
Weil man einfach, so eine Liebe für den Kleinen oder für seinen Hund halt einfach entwickelt. Und
Was ist das für ein Hund?
Es ist ein Cavapoo, kleiner. Mhm. Ist ein Mischling. Mir das halt einfach wirklich so viel erstmal Freude zubereitet und auch eine bisschen ernstere Sache nach einem Spiel, wo es vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist oder wo man vielleicht so ein bisschen mit sich hadert oder ein bisschen, sag ich mal, zu lange an gewissen Sachen nachhakt und vielleicht zu viel überlegt, kommt man nach Hause und den kleinen Hund interessiert das halt einfach nicht, dass man schlecht gespielt hat. Und der freut sich einfach nur, dass du zu Hause bist. Und das nimmt einem einfach mal so ein bisschen den Gedanken vom Eishockey weg. Und das tut mir auch wirklich sehr, sehr gut teilweise.
Und du hast trainiert mit deinem Hund im ersten Lockdown. Wie können wir uns das vorstellen?
ja, ich habe halt einen Schläger genommen und einen Ball und er ist natürlich wie die meisten Hunde komplett ballverrückt und rennt allem hinterher, was sich bewegt und ja, hab dann halt so ein bisschen unten im Keller gegen die Bande gehauen und so ein bisschen ja um ihn herum gezockt, sagen wir mal so.
Du bist ja Stürmer, ist er jetzt auch einer der weltbesten Verteidiger als Hund?
Mit Abstand der beste Verteidiger, gegen den ich jemals gespielt habe, ja. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Ja, bei uns in Deutschland sieht es nicht gut aus, gerade was Corona angeht. Wir sind gerade im Lockdown, der verlängert wurde, verschärft wurde sogar. Das sind schwierige Zeiten. Wie ist denn die Lage eigentlich gerade bei euch in Kanada?
Ja, hier ist auch ein relativ strikter Lockdown. Restaurants sind nicht offen, Schulen sind zu. Also ich glaube, relativ ähnlich wie in Deutschland. Also hier ist auch relativ wenig zu tun und da kommen natürlich die Vorbereitungen zur Saison zur perfekten Zeit.
Wie wird das dann aussehen, die Saison? Also mit oder ohne Zuschauer in den Hallen? Wie ist da das Konzept?
Ja, auf jeden Fall. Der Start wird auf jeden Fall ohne Zuschauer sein. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da jetzt gesprochen wurde über Zuschauer, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal kein Thema am Anfang. Und aber ich glaube, dass wir alle für alle einfach so ein langer Sommer war, dass zurzeit wir einfach spielen wollen, ob mit Zuschauer oder ohne. Natürlich werden wir ja die Zuschauer vermissen, aber ich glaube, wir freuen uns einfach, dass es jetzt endlich wieder losgeht.
Mich hat gerade heute mal ein Freund darauf angesprochen, der übrigens auch sehr gerne zum Eishockey geht, und da haben wir uns genau über diese Zuschauersituation unterhalten, hat gesagt, wenn man dann irgendwann zum ersten Mal wieder ins Stadion gehen kann, dann sagt er, da werde ich dann wahrscheinlich Pipi in den Augen haben, das wird wahrscheinlich ein ganz emotionaler Moment, wahrscheinlich doch auch für euch Spieler. Kannst du das nachempfinden, wenn dann irgendwann wieder diese tausende Menschen euch unterstützen werden, fieberst du dem auch schon entgegen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Fans im Sport teilweise halt echt unterschätzt werden. Ich glaube, dass das für uns Sportler, für uns Athleten einfach so viel ausmacht. Die Fans, die Stimmung, die Atmosphäre, die Menschen halt mit in die Arenen bringen, das ist der Sport einfach. Und das gehört dazu und das macht den Sport so lebendig und so speziell, glaube ich. Und ja, wir vermissen es natürlich alle sehr und freuen uns wirklich, wenn es hoffentlich bald endlich wieder Fans in den Hallen gibt.
Wir freuen uns auch sehr, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast, und wir würden natürlich gerne vielleicht Ende des Jahres 21 oder Anfang des Jahres 22 irgendwann auf jeden Fall mal wieder mit dir sprechen. Wann war es denn für dich ein gutes Jahr 2021?
2021 ist für mich ein gutes Jahr, wenn wir den Stanley Cup gewinnen, mit Fans in den Hallen und ja, die Welt einigermaßen normal zur Normalität wieder wird und ja, einfach die Menschen gesund bleiben und wir alle ja gut aus dem Jahr rauskommen.
Da müssen wir irgendwie noch hinbekommen, dass dein Getränkehändler um die Ecke Kölsch ins Sortiment mit aufnimmt. Dann rundet das Ganze ab wahrscheinlich.
Genau.
Leon Dreisattel, herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Super. Gute für die Saison, die jetzt startet. Ich hoffe, es wird eine gute für dich, für euch, für Edmonton. Und dann vor allem bleib gesund.
Danke vielmals, hat mich gefreut.
Das neue Jahr startet gleich mit einem der Höhepunkte des Sportjahres, mit der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. Es ist ein umstrittenes Turnier in Zeiten von Corona, ihr habt das mitbekommen. 9 deutsche Nationalspieler haben ihre Teilnahme an der WM abgesagt, einige von ihnen wegen der Pandemie.
Ja, und kurz vor dem Turnier haben die Organisatoren beschlossen, nun doch komplett auf Publikum zu verzichten. In den Hallen sind also keine Fans. Die Mannschaften sollen in einer Blase leben. Sie sind nur im Hotel oder in der Halle, haben keinen persönlichen Kontakt nach außen.
Tja, nur so geht es gerade. Und auch die ARD ist nicht vor Ort. Reporter Florian Nass wird die Spiele von Köln aus kommentieren. Auch das Studio ist in Köln mit Alexander Bommes und mit unserem Handball-Experten. Er ist Weltmeister geworden 2007. 3-mal hat er die Champions League gewonnen. 8-mal ist er deutscher Meister geworden mit dem THW Kiel. Und jetzt zu Gast im Sportschau-Olympia-Podcast. Hallo Dominik Klein.
Hallo, servus aus München, servus.
Ja, die Trophäen, die du alle gewonnen hast, würden in keinen Koffer passen. Und das ist eigentlich auch das gute Stichwort. Du stehst gerade am Gepäckband.
Ja, tatsächlich. Ich warte auf den Koffer. Wahrscheinlich kommt er hier gar nicht raus, so viele Titel. Nein, okay. Ich wollte den nur auf kurz aufnehmen. Spaß beiseite. Ich bin quasi aus Köln kurz noch mal nach Hause gekommen, um dann ab Start wieder in Köln zu sein, weil das Familienzeitmanagement ist ja gerade in allen Bereichen ein großes Thema. Und deswegen freue ich mich, dass es dann bald losgeht.
Mhm. Ja, eine WM ohne Publikum in der Halle, das Leben in einer Blase. Hättest du Spaß daran gehabt?
Ja, das ist ja natürlich eine Frage, das ist immer so dieses Hineinversetzen in den Spieler. Jetzt bin ich als Experte ein bisschen außerhalb. Ich meine, am Ende ist es trotzdem Handball. Ja? Wir verkörpern unsere Sportart, wir haben leidenschaftliche Spieler, die wir sehen werden, und die haben alle Bock darauf, die jetzt da in Ägypten dabei sein werden. Ob ich persönlich Spaß gehabt hätte, ich glaube am Ende schon, weil es ist nun mal die Sportart, die ich seit Kindesbeinen erleben darf, habe meine Vorbilder darin gesehen, ich bin in einer Handballfamilie groß geworden, also den Spaß hätte ich mit Sicherheit gehabt, auch wenn ich natürlich aus meiner Zeit immer gerne das Zusammenspiel mit den Zuschauern gehabt hätte, weil das macht das Ganze ja so besonders.
Du hast sie ja auch erlebt, die Handballhallen in Deutschland und nicht nur in Deutschland, aber auch natürlich die Derbys, THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt oder natürlich auch die brisanten Duelle mit den Rhein-Neckar-Löwen. Da waren immer viele Zuschauer mit dabei, oder damals die WM in Köln, da kochte die ganze Halle. Wie sehr lebt denn ein Handballspiel normalerweise vom Publikum?
Ja, das Zusammenspiel habe ich gerade angesprochen. Es hilft einer Mannschaft, einem Spieler, wenn man weiß, da unterstützt dich jetzt speziell bei einem Heimspiel das Publikum und die Ränge. Und gleichzeitig ist es allerdings auch ein Zusammenspiel, wenn das Publikum mal leise ist, dass wir als Mannschaft dann immer wieder mit Gestiken, mit Leidenschaft den Funke übergesprungen haben, dass eben die Ostseehalle kocht beispielsweise. Also von daher ist das für mich schon immer ein großer Bestandteil. Allerdings in der jetzigen Situation natürlich undenkbar.
Ja, und es geht eben auch vieles nicht so wie sonst. Das Leben für die Mannschaft bei der WM ist anders als in den vergangenen Jahren bei großen Turnieren. Du kennst das ja normalerweise auch, bist natürlich auch sonst viel im Hotel, ist klar. Aber wie ist das Leben so im Hotel während eines Turniers? Wer kümmert sich da um die Ablenkung? Wird sich vorher ausgetauscht? Wer alles bringt eine Playstation mit? Wer sorgt für die Tischtennisplatte? Wie läuft das im Normalfall?
Ja, tatsächlich ist es so gewesen, dass auch jetzt in der Vorbereitung alle noch ein Einzelzimmer hatten, um in dieser Quarantäne zu bleiben, falls sich wirklich jemand positiv testen lässt. Wenn sie in die Blase nach Ägypten gehen, wird es dann wieder anders aussehen, weil eben in so einem Hotel dann 8 Mannschaften dieser 32 teilnehmenden WM-Mannschaften in einem Hotel sind. Und auf deine Frage zu kommen, die Jungs können sich schon mit Dartscheiben, Tischtennisplatten, Oliver Rogisch als Teammanager ist da auch immer wieder ein guter Gesprächspartner. Allerdings so, dass das Wohlfühlzimmer bei den Physiotherapeuten, was es früher immer war, 2 liegen nebeneinander, der Fernseher läuft und man schnackt einfach mal so über alle Themen. Das muss natürlich runtergeschraubt werden, aber es gibt schon den Aufenthaltsraum, der mit viel Platz und mit Sicherheit mit einem großen Leinwand da bespielt werden kann.
Wohlfühlzimmer, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, finde ich aber auch ganz schön. Habt ihr denn eigentlich früher, wenn ihr unterwegs gewesen seid, von Land und Leuten überhaupt viel mitbekommen, also während der Turniere, oder ist das jetzt eigentlich auch gar nicht so groß anders, wie wir es jetzt aktuell auch gerade erleben?
Bei Turnieren war das schon eher möglich, wenn man Champions League Reisen hatte, auf Auswärtsfahrten, wo man nach Barcelona, nach Montpellier gereist ist, wo jeder sich beneidet, oh, da war der bestimmt am Strand und da hat der mal ein bisschen Sightseeing gemacht. Das war natürlich nie der Fall.
Was glaubst du, wie oft wir das hören, ne? Wenn wir unterwegs sind, oh Mensch, das ist ja eine tolle Stadt, und dann sagen wir, ja, aber wir waren eigentlich nur im Stadion oder im Hotel, also das geht uns ganz ähnlich.
Ja, bei einem Turnier ist es oftmals noch ein bisschen anders, da hat man mal einen freien Spieltag, da hat man auch mal die Möglichkeit, ein bisschen rauszugehen, allerdings ist das in der jetzigen Zeit, vor allem in Ägypten, wo man mal die ein oder andere Pyramide sich hätte anschauen können, natürlich absolut nicht der Fall. Die Jungs leben da in einer Blase, haben zwar auch in diesen großen Hotels mit ihren Anlagen wohl Möglichkeiten rauszugehen an die frische Luft. vergangenes Jahr, Ende des Jahres Dezember, war ja die Frauen-EM in Dänemark. Dort ist tatsächlich so gewesen, dass die Mannschaften einen Brief aufgesetzt haben, um mal irgendwo Auslauf zu haben. Also die war völlig in der Blase, wo nur im Hotel war, nicht mal mehr vor die Tür durfte gegangen werden. Und da hat sich Mitte des Turniers tatsächlich ergeben, dass die Mannschaftsbusse an einen Park gefahren sind, der extra abgesperrt wurde, um mal eine halbe Stunde austreten zu können. Und das muss wohl ganz skurril gewesen sein, weil nach einer halben Stunde ging es wieder in den Mannschaftsbus. Dann kam die nächste Nation, die dann genau in diesem, ich würde jetzt mal sagen, Waldspielplatz mal ein bisschen Auslauf hatten. Also Wahnsinn.
Ja, kann man sich fast nicht so richtig vorstellen. Ja. Lass uns mal über Sportliche sprechen. Dass es nicht leicht wird für die deutsche Mannschaft, haben wir schon gesagt. Mit Hendrik Pekela fehlt der wahrscheinlich beste Verteidiger der Welt. Dazu noch Patrick Wienzek und Finn Lemke, also drei Innenblockspieler. Wie ist dein Eindruck bisher? Geht die Mannschaft damit um?
Sie hat natürlich einen Nachrücker, wo Alfred Gislason genau darauf geschaut hat, wer spielt denn in der Bundesliga auf diesen Positionen. Und deswegen kommen so Namen wie Sebastian Viernhaber, der übrigens auch in Kiel mit den beiden schon trainiert hat, mit den beiden Stammkräften im Innenblock und jetzt in Erlangen spielt, um Spielpraxis zu bekommen. Und der macht das sehr ordentlich. Und mit Johannes Goller von der SG Flensburg-Handewitt sind da jetzt zwei junge Spieler, die wirklich das Potenzial haben, da reinzuwachsen. Jedoch ist es immer eine geschlossene Mannschaftsleistung, die dort getätigt werden muss. Also die Kompaktheit, sich zu helfen, weil das macht eine Abwehr am Ende auch so stabil, wenn man Vertrauen zu seinem Nebenmann hat und weiß, wie das Zusammenspiel mit den Torhütern gut funktioniert. Und das ist immer so der Erfolgsfaktor, aus einer stabilen Abwehr heraus ins Tempospiel zu kommen.
Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, die Vorrunde wird die deutsche Mannschaft überstehen. Drei der vier Mannschaften jeder Gruppe kommen weiter. Nach den ersten beiden Spielen gegen Uruguay und Kap Verden ist Ungarn im dritten Gruppenspiel eigentlich der erste Gradmesser. Werden wir da auch das erste Mal sehen, was die ersatzgeschwächte deutsche Mannschaft kann?
Ja, total. Ich habe schon gesagt, dass der Turnierverlauf für uns vielleicht ganz gut sein wird. Erstmal die Favoritenrolle einzunehmen, sich nochmal gegen Kap Verde und Uruguay bei allem Respekt, aber sich dann auch mehr einspielen kann, um dann im Ungarn-Spiel, im letzten Gruppenspiel zu sehen, wo geht's mit uns eigentlich hin? Sind wir da auch stabil? Können wir in der Hauptrunde noch Punkte holen, um dann ins mögliche Viertelfinale zu kommen? Also gehe ich genauso mit, dass der Turnierplan uns da vielleicht in die Karten spielt sogar.
Da habe ich noch mal ganz kurz eine Nachfrage, und zwar zu Kap Verden und auch die USA-Männer sind ja mit dabei. Sind das so die Exoten, auf die du dich am meisten freust?
Generell auf Exoten freut man sich immer, weil das spannende und neue Ansätze gibt, wie unorthodox teilweise Handball gespielt werden kann. Solche Mannschaften leben allerdings immer auch von Einzelspielern, auf die man sich konzentriert. Aber nochmal, wenn wir jetzt die deutsche Brille aufhaben, geht es ganz klar darum, sich seinem Spiel zu widmen, dem neuen Spielsystem von Alfred Gislason immer näher zu kommen, weil das braucht Vertrauen.
Ja, du kennst Gislason ja ganz gut, ne? Ihr habt in Kiel lange zusammen große Erfolge gefeiert. Und als Außenstehender habe ich so den Eindruck, mit seiner Persönlichkeit ist er jetzt gerade genau der richtige Bundestrainer für die Situation. Total unaufgeregt, ganz ruhig, er freut sich über die große Herausforderung. Das ist mein Eindruck. Wie ist deiner?
Ähnlich hat man ja auch im Interviews nach Spielen gesehen, wie er das mit einer Ruhe, mit einer Abgeklärtheit uns erzählt, wie er sich fühlt, dass er sich freut auf die Mannschaft, die alle seinen Bock haben, die ihm zuhören, die ihm gespannt lauschen. Es gab ja auch einige Spieler in Interviews, die gesagt haben, er gibt uns Sicherheit durch eine klare Struktur, ein klares Spielsystem, was er von jedem verlangt. Und das ist nun mal eine Hilfestellung, auch für die junge Mannschaft zu sagen, okay, so gehen wir ran. Allerdings hat er auch gezeigt, in Auszeiten die persönliche und direkte Ansprache zu haben, um aus den Spielern was rauszukitzeln, die vielleicht dann mit einer gewissen Nervosität, mit einer gewissen Zurückhaltung an die Sache rangehen, weil es braucht jetzt Mut. Bei dieser WM, wo der Druck nicht so hoch ist, weil es eben so viele Absagen gab, sei es Verletzungen oder auch Spieler, die aufgrund ihrer familiären Situation abgesagt haben, kann man sich jetzt in den Vordergrund spielen, kann man mutig aufs Tor gehen. Und das darauf schaue ich als Experte ganz genau.
Ist er ein emotionaler Typ, der die Mannschaft packen kann mit seinen Ansprachen?
Ja, total. Allerdings dann, auch wenn es wirklich um die Wurst geht, er hat schon so viel gesehen, er weiß genau, an welchem Spieltag es genau die richtige Ansprache braucht. Jedoch hat jeder die Erwartungshaltung an sich selbst, wenn man Nationalspieler ist, muss so hoch sein, dass sie sagt, okay, ich spiele für Deutschland und jetzt gehe ich da aufs Tor und will mein Bestes zeigen.
Ja, und auch die Aussagen von Andy Wolf vor dem Turnier hat er ja sehr gelassen kommentiert, obwohl die unnötig waren. Der Torwart hatte in einem Interview gesagt, dass er kein Verständnis für die Corona-bedingten Absagen der Kollegen habe. Jetzt sagen alle, Thema abgehakt. Glaubst du das auch?
Ja, das ist für den Bundestrainer mit Sicherheit abgehakt, weil er hatte natürlich diesen Zeitpunkt des ganzen Aufruhrs da natürlich, das hat ihm nicht geschmeckt, verständlicherweise auch. Jedoch ist das Verständnis in der aktuellen Situation in unserer ganzen Gesellschaft muss ja so hoch sein für alle, die sich eben frei entscheiden konnten, wie der DHB und vor allem auch Alfred Gislason mit allen persönlich gesprochen hat, die abgesagt haben. Und er versteht auch jede Situation. Und von daher hat es das mit Sicherheit nicht gebraucht zu diesem Zeitpunkt.
So, jetzt brauchen wir noch einen Tipp von dir. Was ist drin für die deutschen Handballer bei dieser WM?
Ja, es ist ja zum ersten Mal, wie gesagt, 32 Mannschaften bei diesem Turnier. Das heißt, es geht nach der Gruppenphase in die Hauptrunde mit 3 Spielen, um dann in die K.O.-Spiele, Viertelfinale, Halbfinale, Finale zu kommen. Und ich bin bei Viertelfinale schon sehr zufrieden, weil dann würden wir auch nochmal mit der ARD ins Spiel kommen. Und sind allerdings da wirklich auf die Mannschaft. Ich habe da Lust auf die Side-Stories, aber Viertelfinale wäre so mein Wunsch und meine Erwartungshaltung an die Mannschaft.
Das sagt unser ARD-Handball-Experte Dominik Klein. Wir sagen vielen Dank, wünschen eine schöne WM in Köln und geben dir nochmal so ein paar ARD und Sportschau Olympia Podcast Visitenkarten mit. Die kannst du dann schön verteilen. Bleib gesund und viel Spaß. Alles Gute.
Danke, macht's gut. Servus.
Danke, tschüss. So, Fabian und ich machen diesen Podcast seit inzwischen 1,5 Jahren und wir haben eine sehr nette Kollegin, die ihr auch kennt und die immer wieder Teil von uns ist und ganz vieles viel besser einschätzen kann als wir, nämlich das, was in der Gastgeberstadt Tokio passiert. Unsere ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann. Es sind ja inzwischen keine 200 Tage mehr, bis die Spiele in Tokio beginnen sollen. Ja, an dem Punkt waren wir vor einem Jahr schon mal. Jetzt aber wirklich, also wahrscheinlich.
Und wir sind jetzt mit Katrin verbunden und wir senden dir ein freundliches Konnichiwa nach Japan.
Konnichiwa.
Konnichiwa.
Du bist allerdings jetzt gerade nicht im ARD-Studio, sondern zu Hause. Du bist in Quarantäne. Wir hoffen jetzt mal, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Ja, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das sind einfach die Regeln für alle, die aus dem Ausland und ich war in Deutschland wieder nach Japan einreisen. Man muss dann 2 Wochen zu Hause bleiben, aber ich kann sagen, ich darf trotzdem raus, ich darf einkaufen und ich werde auch ehrlich gesagt relativ lax kontrolliert.
Okay, ich habe gerade nochmal nachgesehen, es gibt aktuell keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt für Japan. Andererseits hören wir aus Tokio, dass da gerade wieder der Notstand ausgerufen worden ist. Wie ist die Corona-Lage bei euch gerade aktuell?
Also es kommt immer darauf an, wie man das sieht, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Im Vergleich zu Deutschland ist die Lage sehr gut. Täglich gab es jetzt zuletzt so insgesamt in Japan rund 7000 Neuinfektionen. Die Hälfte allerdings im Großraum Tokio. Das Problem ist eher, dass die Zahlen sehr schnell steigen und auch die Krankenhäuser schon vor einem Kollaps stehen. Man ist hier nicht so gut ausgestattet tatsächlich.
Und was bedeutet das für das öffentliche Leben, also für wenn man mal rausgehen möchte?
Also tagsüber kann man sagen, ist eigentlich alles wie immer. Also es ist alles nur ein bisschen leerer, aber es ist im Grunde alles geöffnet. Und ich habe so einen kleinen Rundgang gemacht, hier mal so durch die Straße. Und da sitzen tatsächlich auch die Leute ganz eng an eng im Restaurant. Das liegt einfach daran, dass es oft tatsächlich nur so eine Reihe gibt. Und dann guckt man so in die Küche. Ja, abends nach 8 hingegen soll man nicht mehr rausgehen. Da soll man zu Hause bleiben. Und da sollen auch Restaurants und Cafés und alles schließen, damit das Virus sich dann nicht ausbreitet. Weil offenbar, so hieß es, die Zahlen geben es allerdings nicht wieder, junge Leute sich vor allem infiziert haben, weil sie dann abends vor die Tür gegangen sind.
Bei uns ist das Thema Impfen gerade ganz groß. Wie organisiert Japan das?
Noch gar nicht. Es ist sehr viel bestellt, insgesamt mehr als 500 Millionen Dosen. Also wir haben 125 Millionen Einwohner, also das reicht dicke, aber ist einfach noch nicht da. Ende Februar soll es losgehen mit dem ersten Impfstoff. Ein zweiter ist bestellt und da hieß es, ja, vielleicht im Mai.
Und hast du eine Idee, wie das dann laufen könnte? Also auch bei uns ja das Thema nicht nur die Beschaffung des Impfstoffes, sondern auch die Organisation, wie werden die Leute dann wann geimpft? Geht das in Japan schneller als bei uns?
Das werden wir dann sehen. Also der Premierminister hat sich auf jeden Fall schon mal angemeldet zur Impfung. Der ist 72, also der geht mit gutem Beispiel voran, auch weil es hier tatsächlich auch erhebliche Vorbehalte gibt gegen Impfungen, weil man hat da schlechte Erfahrungen gemacht und deshalb auch die Impfstoffforschung nicht gefördert. Es gibt mehrere Gruppen, das ist schon klar, also Pflegekräfte und ältere Menschen, also ab einem bestimmten Alter, die sollen als erstes geimpft werden. Das ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich, was das angeht. Natürlich geht es dann auch darum, wie sieht das mit Olympia aus? Mhm. Also Sportlerinnen und Sportler sollten möglichst geimpft kommen, so wie auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist natürlich ein Wunschgedanke. Es soll aber bisher, hieß es zumindest, keine Pflicht geben, das sagt das IOC. Entscheiden wird das natürlich Japan. Und da ist es natürlich nicht so sicher, ob man das nicht doch zu einer Auflage macht für die Einreise. Also Japan ist da sehr vorsichtig. Die haben jetzt gerade noch mal die Grenzen wieder ein Stück weiter dicht gemacht. Also das könnte schon so sein, dass es für ausländische Medienvertreter, wenn die dann nicht geimpft sind bis zum Sommer, dann vielleicht schwierig werden könnte einzureisen. Ist aber noch nicht ganz klar.
Und für Sportler eventuell dann auch, ne?
Genau, das könnte sein, aber wie gesagt, das heißt, Marschroute ist bisher, nein, Pflicht soll es nicht geben, aber man muss natürlich sagen, es ist wahrscheinlich auch im Interesse eines jeden selbst, dass man so schnell wie möglich eine Impfung bekommt, damit man andere auch gegebenenfalls nicht ansteckt. Und es ist natürlich auch eine Frage, wenn ich geimpft bin, muss ich auch nicht in Quarantäne, die soll es ja für die Sportlerinnen und Sportler sowieso nicht geben, da wird man andere Lösungen finden. Die Frage ist einfach, was das für Zuschauer und Zuschauerinnen bedeutet, denn noch ist ja nicht klar, wird es überhaupt Veranstaltungen mit Zuschauern geben. Also der Präsident von dem Organisationskomitee, Herr Mori, der hat gerade einen Namensbeitrag in einer Zeitung heute veröffentlicht und darin sagt er, ja, also bisher geht er noch davon aus, dass das mit Zuschauern stattfindet. Also weil das einfach natürlich ist.
Ja, Katrin, das Schöne ist ja auch wirklich, dass du in der Olympia-Gastgeberstadt lebst und du hast die Möglichkeit, uns quasi mit den Ohren eine Stadtführung zu geben. Wie ist es denn aktuell? Wie präsent ist Olympia im Stadtbild? Wie präsent ist Olympia in Tokio aktuell?
Ja, also man kann sagen, die Olympischen Ringe sind wieder zurück. Die wurden ja mal so ein bisschen aufpoliert. Die schwammen ja hier in der Bucht von Odaiba. Das ist schon mal ein gutes Symbol. Also da sieht man, Olympia kommt. Ansonsten ist es weder mehr noch weniger als vorher. Also relativ zurückhaltend, würde ich jetzt sagen. Also mir kommt so vor, als ob es eher auch ein bisschen weniger geworden ist. Also es gibt immer noch diese bunten Fahnen mit dem alten Logo. Die hat man einfach nicht abgenommen. Und die Taxen haben eben auch oft noch diese Ringe an der Seite. Also das Logo, ne, für die Spiele. Aber das war es eigentlich.
Das IOC und die Organisatoren in Tokio sagen ja immer wieder, Olympia findet statt. Glaubst du das auch?
Also das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Das hat wahrscheinlich auch gar nicht nur unbedingt was mit Japan zu tun, sondern natürlich mit der weiteren weltweiten Entwicklung von Corona. Obwohl natürlich die Medien und nach wie vor ja auch eigentlich alle anderen davon ausgehen, dass Olympia und die Paralympics kommen, wird es natürlich die Frage sein, finde ich, tja, also wenn jetzt zum Beispiel keine Zuschauer da im Stadion sitzen oder in den Wettkampfstätten, ist das dann überhaupt noch Olympia? Ist das dann noch der olympische Geist? Ich kann nur sagen, für die Athletinnen und Athleten und auch die Freiwilligen, und davon gibt's ja jede Menge, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn die hier nach Tokio kommen können, egal wie stark auch die Beschränkungen sind, weil sie haben immerhin trainiert und ich glaube, man arbeitet sein ganzes Leben auf Olympia hin.
Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das alles ganz normal stattfinden wird. Also ich glaube nicht, dass die Hallen und Stadien voll sein werden, vielleicht teilweise mit Zuschauern, aber dass das alles so wird wie immer, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das haben wir eben schon kurz thematisiert. Das ist ja auch Teil des Hygienekonzepts dann irgendwie, was erarbeitet worden ist, erarbeitet werden soll. Wie stellen sich die Verantwortlichen vor? Werden die Spiele aussehen und funktionieren?
Also man hat ja in den vergangenen Monaten so einige Tests gemacht, auch so mit größeren Veranstaltungen. Da ist relativ wenig nach außen gedrungen, wie das denn eigentlich ausgegangen ist. Ob man da auch jemand identifiziert hat, der vielleicht Corona hat. Aber faktisch soll es so sein, also natürlich geht man mit Maske ins Stadion. Das macht bestimmt auch Spaß, wenn es dann 35 Grad sind und 80% Luftfeuchtigkeit. Dann wird natürlich Fieber gemessen. Da soll auch viel mit Kameraüberwachung gemacht werden. Auch so, dass man Menschenströme misst. Das macht man jetzt hier derzeit auch schon, weil man sehen will, wie halten sich die Menschen wo auf. Dass man guckt, also da ist jetzt zum Beispiel ganz schön voll auf der Toilette oder an der Würstchenbude. Da lenken wir die Massen mal woanders hin, sodass sich das ein bisschen verteilt und dass man so versucht, ein Ansteckungsrisiko zu minimieren. Aber natürlich setzt man auch auf Impfstoff, also dass die meisten, die kommen, dann geimpft sind. Insgesamt will man den Bewegungsradius von allen deutlich einschränken. Wird wahrscheinlich auch für Journalistinnen und Journalisten gelten. Für Sportlerinnen und Sportler soll es so sein, dass die praktisch, sage ich mal, zum Olympischen Dorf gehen, dann zur Wettkampfstätte und dann noch zum Trainingszentrum, aber tatsächlich immer hin und her gefahren werden. Also gar keinen Fuß, sage ich mal, nach draußen setzen und auch nichts von Tokio sehen.
Ich erinnere das, in einer der ja schon jetzt zurückliegenden Folgen hast du mal gesagt, im vergangenen Jahr beim Thema Olympia, da nicken die Japaner freundlich und drehen aber eigentlich so ein bisschen augenrollend den Kopf weg. Also hat sich die Olympiastimmung dahingehend ein bisschen verändert? Wie ist die Olympia-Vorfreude in Tokio, in Japan?
Also es ist gerade eine ganz frische Umfrage herausgekommen und danach sind 35% für eine Absage der Spiele, 44% sind für einen Aufschub. Die kritische Haltung hat nochmal zugenommen im Verhältnis zu einer früheren Umfrage. Das deckt sich übrigens auch mit den Umfragewerten für den Regierungschef, die sind auch auf dem absteigenden Ast. Die Menschen sind einfach unzufrieden und sie sind auch besorgt. Jun ist einer von ihnen.
Ich möchte nicht, dass die Spiele stattfinden, weil dadurch die Zahl der Infizierten weiter steigen könnte.
Fumio ist ein anderer, ein weiterer.
Wenn sich der Impfstoff weltweit verbreitet, können die Spiele stattfinden. Wenn nicht, dann wird es schwierig.
Dann ist natürlich dann auch schon die Frage, warum denn Japan selbst gerade beim Impfstoff dann nicht schneller vorangeht. Es müsste ja eigentlich ein eigenes Interesse haben. Das wundert einen tatsächlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man das so schnell schafft, wenn es erst Ende Februar losgeht, der zweite Impfstoff erst im Mai, vielleicht auch erst Anfang Juni kommt. Das wird ja auch ganz schön knapp, weil das wäre ja eine Variante gewesen, dass man sagt, okay, die Leute kommen vielleicht nicht reingeimpft, weil sie es in ihren Heimatländern noch nicht bekommen, aber wir haben zumindest die Möglichkeit, sie zu impfen. Aber vielleicht lassen wir uns noch überraschen, wenn dann die Spiele stattfinden, vielleicht passiert das noch.
Bis dahin fließt ja auch noch ein bisschen, wie gesagt, was wird man in Tokio sagen, Wasser den entlang?
Unter der Rainbow Bridge entlang.
Ja.
Genau, ja, da seid ihr, genau, ja. Danke.
So machen wir das. Ja, Katrin, das wäre ja auch jetzt spekulativ, wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken, fahren ja alle so ein bisschen auf Sicht und müssen einfach abwarten, was die nächsten Wochen und Monate so bringen.
Genau.
Und es ist, ich kann auch Haltungen verstehen von Menschen, die sagen, irgendwie, wir haben jetzt gerade ganz andere Sorgen, warum sollen jetzt hier tausende Menschen aus aller Welt noch zu uns kommen, zu Olympischen Spielen, bloß die Spiele aufzuschieben noch ein Jahr, die kosten ja eh schon wahnsinnig viel Geld, das würde nochmal viel teurer, ne? Das ist ja auch keine wirkliche Option. Ich glaube, es gibt nur ganz oder gar nicht in diesem Jahr. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke euch. Tschüss.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
So, das war Katrin Erdmann aus Tokio und das war der Sportschau Olympia Podcast für dieses Mal. In zwei Wochen hört ihr uns wieder.
Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt, auch gerne Kritik, positiv oder negative und ja, seid dann gerne das nächste Mal wieder mit dabei. Bleibt gesund und natürlich sehr, sehr gerne auch Olympia interessiert. Tschüss.
Geschafft, das ist Gold.
Ich fasse es nicht. Den Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.